Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hawk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, und wir nehmen dieses Mal zu einer humaneren Uhrzeit auf als noch am vergangenen Wochenende, was mich persönlich sehr freut. Und ich finde, die Themen, die wir haben, die verdienen es auch, dass man sie echt in einem ausgeruhten Zustand bespricht. Und ja, wir fangen an mit dem Kracherspiel Manchester United gegen Tottenham. Ein Spiel, was in den vergangenen Jahren zumindest immer für sehr viele Tore stand. Und vor diesem Spiel gab es ein paar Aussagen, über die ich kurz mit dir sprechen will. Und zwar wurden die getätigt von Antonio Conte, dem Spurs-Trainer. Und so mit ein bisschen einem Rückblick aufs letzte Jahr, als er damals United noch gewonnen hat, zu Hause gegen die Spurs, da hat Conte dann gesagt, wir haben letztes Jahr gegen Ronaldo verloren und nicht gegen United. Eine sehr spannende Aussage, vor allem, weil nachher der Mann des Themas gar nicht richtig vorkommen sollte im neuen Spiel.
Ja, ich muss sagen, ich liebe solche Aussagen. Also ich musste wirklich lachen, ich habe mich gefreut, ich find's klasse, weil das ist ja nicht nur der Finger in der Wunde, das sind drei Finger in der Wunde, weil Conte genau auf das Thema eingeht, was bei United einfach Woche für Woche thematisiert wird. Das, wovon sie ablenken wollen, das holt Conte ja nochmal ganz entspannt ganz vorne in den Vordergrund und stellt ja damit auch die Frage, ne, mit oder ohne Ronaldo, wie gut ist er? Wir haben alle die Roy Keane-Argumentation im Kopf. Jemand, der 20 Tore macht, stört nie, egal wie das System ist und so weiter. Und das einfach auf den Tisch zu bringen in so einem Spiel vorher, ist einfach nur clever. Und dass er am Ende nicht spielt, macht das Thema ja nicht kleiner, sondern eher größer.
Ja, ich finde, dieses Spiel war auch ziemlich groß, weil das für mich zwei Mannschaften sind, die auf jeden Fall in die Champions League müssen, ja, von dem Standpunkt aus betrachtet, wo sie jetzt gerade eben stehen. United kommt aus einem 0-0 gegen Newcastle, dafür muss man sich gar nicht schämen. Und die Spurs eben auch mit einem Sieg gegen Everton, also beide Mannschaften durchaus gerade im Aufwind. Obwohl bei den Spurs hier und da so ein paar Unkenrufe, möchte ich sie mal nennen, häufig behaupten, dass Conte einfach zu defensiv sei, dass es nicht schön sei, die Spurs anzuschauen, aber sie sind eben sehr erfolgreich. United wird gerade auch besser unter Ten Hag. Man merkt, seine Philosophie, die kommt gerade so ein bisschen rein in die Mannschaft. Und ich war echt gespannt, wie es diese beiden Trainer jetzt in diesem dann doch ziemlich großen Spiel angehen. Und ich würde sagen, du führst uns einmal ganz kurz durch das Personal.
Sehr, sehr gerne, weil das ist auch wieder eine Partie, wo das richtig Laune macht, sich einmal die Startelf auf beiden Seiten anzuschauen. Bei Manchester United, vielleicht mal angefangen, ist es relativ schnell erzählt. So die sechs Defensiven um Dalot, Varane, Martinez, Luke Shaw, Casemiro, Fred. Das ist jetzt langsam gesetzt. Gerade die brasilianische Doppelsechs ist, glaube ich, sehr, sehr motiviert im Hinblick auf die WM diesen Winter. Das ist ja in Brasilien nochmal ein anderer Stellenwert. Und man sieht, dass die beiden im Moment in sehr guter Form sind und auch zusammen harmonieren. Deswegen ist das, glaube ich, nicht so spannend. Selbiges gilt eigentlich für die Dreier davor. Anthony, Bruno Fernandes, Sancho, das sind alles Leute, wo Ten Hag gerne hat, wenn sie auf dem Platz stehen, viel Spielzeit bekommen. Doch dann eben die Stürmerfrage. Wir haben jetzt in den letzten, ich weiß nicht, nehmen wir mal 2 Monate, da eine Rochade gehabt mit Rashford, Martial, Ronaldo, der ja jetzt zuletzt gute Leistung gezeigt hat, gegen Everton das Spiel entschieden, jetzt im letzten Spiel ausgewechselt wurde nach relativ blasser Vorstellung. Euroleague hat er sowieso immer gespielt. Und dann geht man jetzt eben hier rein und Rashford ist wieder gesetzt, der ja auch diese überragende Phase hatte unter Ten Hag, wurde auch zum Spieler des Monats gekürt, zusammen mit seinem Trainer, der denselbigen Award für den Coach bekommen hat. Also ganz spannend, da ist man wohl wieder jetzt Richtung Rashford unterwegs und diese Aufstellung bringt einfach so viel Tempo, so viel Qualität mit. Und dann ist da halt in diesem Gesamtkonzept einfach kein Platz für Ronaldo. Und vielleicht ganz kurz, hat's dich überrascht? Hast du mit einem Startelf-Einsatz von Ronaldo gerechnet?
Ja, mich hat es schon überrascht, vor allem eben angesichts dieser Aussagen von Conte, dass man wirklich nur gegen Ronaldo verloren hätte. Und ich habe das Gefühl, er ist eben ein Spieler, der vor allem diese großen Spiele immer noch sehr, sehr gerne mag. Und ich bin mir sicher, dass er auch gegen die Spurs hier top gelaunt gewesen wäre. Er hätte richtig Bock gehabt, aber es hat eben nicht sein sollen. Und ich finde, daran sieht man ja auch wieder so ein bisschen, dass Ten Hag einfach langfristig nicht mit Ronaldo plant, weil in diesen wichtigen Spielen setzt er ihn nicht ein. Rashford ist einfach sein Mann, der vorne die Nummer 9 spielen soll, hat natürlich auch ein bisschen andere Stärken. Er ist schneller, er ist jünger und natürlich einfach irgendwie ein besserer Spieler für das System Ten Hag. Aber trotzdem ist Ronaldo einfach ein Spieler an diesen großen Spielen. Da kannst du ihn einfach immer draufwerfen, hat hier aber nicht sein sollen. Und ja, mir ist vor allem aufgefallen, beim Blick auf die Aufstellungen, dass Antonio Conte einen weiteren Offensivspieler eigentlich opfert hier, ne? Weil wir sehen ja hier ein 5-3-2, also noch nicht mal ein 5-2-3, wie wir es ja meistens immer gesehen haben. Jetzt spielt er eben noch mit so einer Dreierreihe vor der Abwehr, und zwar mit Højbjerg, Bissouma und Bentancourt, und opfert dann eben noch einen offensiven Spieler. Man sieht ja ganz klar, wo Conte hin will. Er will sie einfach stabiler machen und er versucht, die Null zu halten, in der Hoffnung, dass dann irgendwie vorne noch ein Tor reinfällt.
Absolut. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass Richarlison und Kulusevski leider verletzungsbedingt nicht dabei sein konnten. Aber klar, man hätte auch mit Moura vorne spielen können. Aber es war schon eine bewusste Entscheidung von Conte, auf das Dreier-Mittelfeld zu setzen und eben einen aus der Stürmerreihe in dieses Zentrum mit hineinzuziehen. Kann auch daran gelegen haben, dass ja genau durch diese taktische Umstellung letztes Spiel in der Premier League dann das erlösende 2-0 gefallen ist, wo dann Højbjerg vorne trifft und er eben nur diesen Weg nach vorne machen kann, weil vorher Bissouma reinkommt, der ihn absichert noch als defensivster dieser Dreierkette, und ja, das jetzt wieder so aufzustellen mit Bissouma auf der tiefen 6, Bentancur, Højbjerg so ein bisschen auf der 8, immer wieder vorstoßend, finde ich schon stark, und das zeichnet für mich auch Liverpool aus, dass wenn alle fit sind, du trotzdem diese Option hast, dass du sie jetzt so ein bisschen verletzungsbedingt ziehen musst, ist natürlich bitter, aber trotzdem diese Kaderbreite, da machen sie schon wirklich weite Schritte nach vorne.
Ja, dann gehen wir doch einfach rein ins Spiel, und man muss ja einfach sagen, United hat mich doch überrascht, wie ballsicher mittlerweile die United-Spieler sind unter Ten Hag. Das ist so ein schneller Prozess gewesen für mich, vor allem dann eben durch Jungs wie Anthony, die eben doch ein gewisses Flair da reinbringen. Das ist schon echt eine große Veränderung zu dem United von vor einem Jahr ungefähr, ne?
Also was Anthony am Ball kann, vielleicht das mal ganz kurz am Rande, an der Außenlinie mit dem Außenriss habe ich so eine Szene, wo er sich um die eigene Achse dreht vor Augen. Mhm. Ist einfach unfassbar. Und du sagst es, das zieht sich durch die ganze Mannschaft. Wir haben jetzt natürlich auch so ein bisschen das Paradespiel genommen, wenn wir darüber sprechen wollen, wie United sich im Ballbesitz verhält, weil das war ganz große Klasse. Ich glaube, die erste Halbzeit hatten sie kaum Ballverlust und es lief einfach alles zusammen.
Ja, ich habe mir nachher auch mal so ein bisschen die Statistiken angeschaut, weil ich konnte gar nicht glauben, wie viele Abschlüsse United hat. Die hatten nämlich 28 Schüsse am Ende, aber nur ein Expected Goals-Wert von 1,7, glaube ich. Also das war doch eher Quantität vor Qualität häufig, ne?
Ja, also ich muss sagen, ich tue mich sehr, sehr schwer mit diesen Expected Goals. Ich finde diese Werte eigentlich immer Schwachsinn. Tut mir leid, wenn ich das so deutlich sage. Aber natürlich waren das nicht alles Top-Chancen. Aber wenn ich an den Schuss von Casemiro denke, mit links, wo der den, weiß ich nicht, einen halben Meter daneben setzt, Riesenstrahl, der kann auch reingehen, wie viel Dinger Lloris überragend gehalten hat. Also ich habe mir 6-7 Großchancen in der ersten Halbzeit allein notiert. Ich finde, da hätte auch mehr als 1,6 irgendwas Tore rauskommen können.
Ja, Lloris war eben echt Weltklasse, ne? Darauf wollte ich hinaus, weil ich wusste, dass natürlich, dass du jetzt Lloris hier nennst, was der rausgeholt hat. Ich bin mir sicher, der wäre Man of the Match geworden, wenn sie eben nicht 2-0 verloren hätten. Man muss trotzdem auch sagen, finde ich, United hätte mehr machen müssen aus den Chancen, vollkommen klar. Alleine Rashford mit 200-prozentigen fast schon für mich. Aber Lloris trotzdem, der spielt sich schon mal gerade in eine richtig gute Frühform für die WM.
Ja, in jedem Fall. Und in der zweiten Halbzeit wurde Tottenham dann auch etwas offensiver, aber United im Gegenzug auch kälter vorm Tor. Sie kommen super rein, 47. Minute trifft Fred durch einen abgefälschten Schuss, war jetzt nicht die größte Chance, aber ja, irgendwann erarbeitest du dir auch das Glück und dann fällt er eben rein. Dann auf der anderen Seite Kane mit einer super Chance, aber kurz danach Bruno Fernandes nach einem Konter, den sie wirklich top ausspielen, mit einem super schönen Schlenzer in die Ecke, wo Lloris dann zum zweiten Mal keine Chance hat. Und das große Aufbäumen von Tottenham blieb dann auch einfach aus. Conte wechselte sehr, sehr spät. Erst in der 82. Minute dreimal und in der 89. zweimal.
Also unser Thema, ne?
Ja, genau. Also auch, du hast Leute wie Spence auf der Bank, Lucas Moura. Das wäre nochmal Tempo, Offensive gewesen, aber er entscheidet sich dagegen und dann muss dieser Kritikpunkt, den wir hier öfters aufbringen, auch Conte sich irgendwie gefallen lassen.
Ja, es war so ein bisschen Symbol für das Spiel, fand ich. Also United versucht alles, kommen auch zu guten Abschlüssen, aber da muss es am Ende ein abgefälschter Fred-Schuss richten für dich. Ganz, ganz unglücklich auch von Ben Davis, der ein gutes Spiel gemacht hat ansonsten, aber den Ball hier unhaltbar abfälscht, direkt nach der Pause. Und dann hat United eben geführt. Bruno Fernandes mit dem 2-0 in der 69. Habe ich mir auch gedacht, oh, da sah Eric Dier vorher gar nicht gut aus. Da kommt ein langer Ball und der will ihn mit der Brust so runter hüpfen lassen auf den Boden. Aber das misslingt dann vollkommen. Einer spritzt dazwischen und am Ende kommen sie dann eben nicht mehr dazu, den Ball zu verteidigen und steht 2-0. Und das Spiel war natürlich gelaufen, weil wir kennen die Spurs mittlerweile. Die holen einfach keine 2-Tore-Führung mehr auf unter Conte. Da ist ihr Spiel einfach in eine ganz, ganz andere Richtung ausgelegt. Und am Ende sprechen wir eben von einer sehr guten, wenn nicht sogar der besten Performance von United unter Erik ten Hag, zumindest für mich. Für dich auch?
Mit einem ganz großen Ausrufezeichen dahinter. Sie machen eine super Partie. Das stimmte so gut wie alles. Auch ten Hag wurde hinterher gefragt, ist das das perfekte Spiel oder sieht er noch Luft nach oben? Und natürlich macht er die Standard-Trainer-Antwort und sagt nein. Natürlich weit weg vom perfekten Spiel, aber er ist sehr zufrieden gewesen und hat gesagt, das soll der neue Standard werden. Ich denke, wenn das die Standardleistung von United wird, dann müssen sich alle anderen doch sehr in Acht nehmen, weil Tottenham ja auch super in die Saison gekommen ist, sind auch nach dem Spiel noch Dritter. Also auch trotz der destruktiven Weise ja sehr, sehr erfolgreich. Und da so dominant zu sein und zu Hause wirklich gar nichts anbrennen zu lassen, muss ich sagen, ich war schon sehr, sehr beeindruckt.
Ja, wir sind gespannt, ob das der neue Standard jetzt wird im Old Trafford. Zu gönnen wäre es den Fans auf jeden Fall. Die sind ja echt leidgeprüft die letzten 10 Jahre. Und jetzt gerade kommt einfach so ein bisschen die Zeit, wo sie wieder auch mehr Freude entwickeln können. Das Old Trafford ist wieder ein Platz, wo man auch gerne selber zuschaut. Und ich muss sagen, es war schon echt ein tolles United-Spiel. Aber die großen Talking Points, die gab es eben vor dem Spiel. Die gab es aber auch nach dem Spiel. Weil es gab mal wieder eine sehr, sehr große Aktion von CR7, der keine einzige Sekunde bekommen hat von Erik ten Hag in diesem Spitzenspiel. Was natürlich für ihn eine große Degradierung war, dass auch so Jungs wie Elanga reingekommen sind in der 87. und eben nicht CR7, also nicht er selbst. Und da gibt es schon ein ganz berühmtes Bild, wo Elanga gerade eingewechselt wird, an der Seitenlinie steht und genau hinter ihm steht CR7, so 3-4 Meter. Und das Gesicht, was er gerade denkt, das sagt wirklich alles. Und dann hat CR7 ohne Aufforderung meines Wissens, auch ohne Erlaubnis, einfach aus freien Stücken den Platz verlassen, ist in die Katakomben gegangen, noch vor Spielabpfiff und damit wieder mal für einen ziemlich großen Eklat gesorgt. Es wird einfach nicht ruhig um CR7.
Ja, gerade wo man denkt, es geht wieder ein bisschen bergauf, CR7 setzt positive Highlights auf den Platz und dann kommt wieder so eine Geschichte hinterhergeschoben. Also einfach so ein bisschen die Fortsetzung von all dem, was wir hier über Monate beobachten können. Und es war auch eine direkte Reaktion eben auf diesen Doppelwechsel in der 87. Minute. Da kamen dann Eriksen und Elanga für Casemiro und Sancho und Ronaldo eben nicht. Und das nimmt er dann zum Anlass, nicht weiter zu schauen, sondern direkt in die Kabine zu gehen. Obwohl ten Hag ja noch Wechseloptionen gehabt hätte. Mhm. Also rein theoretisch wäre es noch möglich gewesen, dass er reinkommt. Aber natürlich sprechen wir über die absolute Schlussphase. Und da hatte Ronaldo dann wohl nicht mehr so viel Bock drauf. Trotzdem finde ich, wir können jetzt endlich mal ein Ausrufezeichen hinter die Frage setzen, möchte Ronaldo spielen, wenn auch nur von der Bank? Ja, ich glaube, ihm ist der Spielstand ziemlich egal. Das war ja dieses ominöse Statement von Ten Hag, als sie völlig Bahn gegangen sind und dann 4-5-0 hinten liegen und er gesagt hat, aus Respekt vor Ronaldo habe ich ihn nicht eingewechselt. Wir können jetzt auf jeden Fall sagen, dass Ronaldo sehr viel Lust hat, Fußball zu spielen und das auf der Bank sitzen wohl satt hat. Ob das jetzt wieder ein ganz neuer Tiefpunkt ist, ob es wieder zusammengehen kann. Ich glaube, die Fragen sparen bei uns, aber das sah schon sehr, sehr unglücklich aus.
Ja, und ich finde auch, dass man ganz klar sich selber eingestehen muss, wer schuld ist an dieser Situation, weil CR7 hat wohl klar kommuniziert, zumindest gegenüber dem Verein, er will wechseln. Ten Hag hat sein Okay gegeben gegenüber den Glazers. Ja, ich kann auf CR7 verzichten. Aber dann waren es wieder mal die Owner und auch die restlichen Verantwortlichen, die anscheinend das nicht über die Bühne gebracht haben und damit eben ihren neuen Trainer in massive Schwierigkeiten bringen, weil mit einem besseren Management, da gäbe es dieses Problem schon lange nicht mehr. Dann wäre CR7 nämlich nicht mehr da. Er könnte woanders wieder glücklich sein, um Fußball zu spielen. Und United könnte sich diese ganzen Geräusche neben dem Platz einfach ersparen. Und jetzt muss Ten Hag sich wieder mit solchen Sachen rumschlagen, als Trainer, der ja anscheinend gerade gute Arbeit leistet. Das ist nach wie vor einfach kein gutes Bild, was in solchen Situationen eben entsteht bei United.
Ja, ist eine Lose-Lose-Situation. Ich glaube, da gibt es im Moment keine, der richtig happy damit ist, außer die Medien, die Woche für Woche irgendwie eine Schlagzeile geliefert bekommen. Vielleicht noch mal ganz kurz auf das Ten Hag-Statement nach dem Spiel eingehen, wo er gesagt hat, dass er sich nicht zu der Aktion äußern möchte. Er hat aber zugestimmt, dass es nicht abgesegnet war von ihm, dass Ronaldo den Platz oder das Stadion früher verlässt. Er wollte einfach in diesem Moment irgendwie nicht das Licht auf Ronaldo lenken, sondern auf die Mannschaft, die ja wirklich hervorragend gespielt hat. Und das ist ja auch das große Fazit, was man ziehen kann. Die ganz großen Spiele, und das ist jetzt vielleicht das erste von vielen gewesen, funktioniert eben ohne Ronaldo als ganze Mannschaft. Ten Hag hat auch gesagt, er hat 11 Spieler gesehen, die angegriffen haben, und 11 Spieler, die verteidigt haben, was man natürlich als Spitze gegen Ronaldo verstehen kann, dem er immer wieder vorgeworfen wird, dass er in diesem Kollektiv nicht mitverteidigt, sondern nur für sich selber spielt. Und ja, ich glaube, das kann man zwischen den Zeilen ganz gut lesen. Ten Hag hat nicht mehr so viel Bock drauf, und die Zukunft bei United wird wohl ohne Ronaldo vonstatten gehen.
Ja, und heute möchten wir mit euch einmal über ein ganz wichtiges Thema sprechen, und zwar über Internetsicherheit. Selten waren die Zeiten im Netz ja unsicherer als heute, aber mit unserem Partner NordVPN bekommt ihr erstklassige Cybersicherheit zum Preis von einer Tasse Kaffee. Zuallererst schützt NordVPN eure Privatsphäre sowie eure Daten vor Schadsoftware und fiesen Viren im Netz. Das Coole an NordVPN ist aber, dass es nicht nur erstklassige Cybersicherheit ist, sondern auch der führende VPN-Anbieter. Bei NordVPN könnt ihr aus über 5600 Servern in 59 Ländern auswählen. Ihr seid also ab sofort in der Lage, die volle Internetfreiheit ohne nervige Einschränkungen und Begrenzungen zu genießen. Viele nutzen das zum Beispiel zum Streaming, falls Serien oder Filme in manchen Ländern nicht verfügbar sind. Dann wechseln sie schnell den Server und schon können sie schauen, worauf sie Lust haben. Das klappt natürlich auch, wenn man zum Beispiel Flüge buchen will und die von woanders aus einfach günstiger sind. Unglaublich wichtig ist auch noch der Fakt, dass NordVPN auf bis zu 6 Geräten genutzt werden kann und dich auch beim Reisen schützt, falls du in öffentlichen WLAN-Netzwerken surfst, die ja bekanntlich auch sehr unsicher sind. Also, ihr erhaltet den schnellsten VPN-Zugang der Welt exklusiv, indem ihr auf den Link in der Folgenbeschreibung oder unserer Podcast-Bio klickt, und dann bekommt ihr nicht nur einen riesigen Rabatt, sondern auch 4 Monate geschenkt. Und das Beste an dem Ganzen ist, dass ihr auch noch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie habt. Also echt ein Top-Angebot von unserem Partner NordVPN. Und ich würde vorschlagen, probiert es einfach mal aus. 30 Tage könnt ihr ja eh kostenfrei testen. Und ich bin mir sicher, die Vorteile werden sich schnell zeigen. Also, gut Surf! Was ich noch ganz spannend fand, war ein Kommentar von Antonio Conte nach dem Spiel, als er nämlich meinte, dass seine Mannschaft, also die Spurs, immer schwächeln, wenn das Niveau hoch ist und sie gegen hochkarätige Mannschaften spielen. Übersetzt heißt das, in schwierigen Spielen tauchen meine Spieler ab. Gestern, finde ich, kann man da wenig gegenhalten, weil sie sind abgetaucht. Ich war maßlos enttäuscht von den Spurs. Ich halte sie für eine Mannschaft, die echt Großes erreichen kann. Sie haben tolle Spieler, haben ihre ganzen Leistungsträger halten können, haben dann einen Top-Trainer mit einem großen Renommee verpflichtet, der anscheinend auch, wie gesagt, eine gute Arbeit leistet. Aber dann zeigen sie auf dem Platz null Charakter, obwohl sie eigentlich alle Qualitäten dazu hätten. In dem Sinne muss ich Antonio Conte dort einfach recht geben, auch wenn es natürlich eine harte Kritik ist von deinem Trainer.
Absolut, ist aber auch, finde ich, so ein typisches Conte-Statement. Ich glaube, er wird sich das ja selber nie ankreiden. Und das jetzt an die Mannschaft weiterzugeben, ist, finde ich, nicht das beste Zeichen. Aber ja, so tickt er halt. Wenn man mal die ganzen Spiele durchgeht, hatten sie bisher nur Chelsea als großen Gegner. Da haben sie 2-2 gespielt, hatten sonst international Gegner nur wie Marseille, Lissabon, Frankfurt. Also keine Kracherspiele und da muss man sich eben an diesem ersten oder vielleicht zweiten großen Spiel in der Liga messen und das eben gegen United und da traust du dich einfach auswärts wirklich nicht viel. Was finde ich aber auch immer so ein bisschen, soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber ein bisschen dadurch beeinflusst wird, das konnte sich auch extrem ehrfürchtig vor dem Stadion von United einfach geäußert hat, über die Stimmung, wie viel das beeinflussen kann und so weiter. Ich finde, so Sätze gehören einfach nicht vorm Spiel irgendwie aufs Blatt, weil das einfach mitspielt, das geht in die Köpfe rein und ich finde, genauso sind sie aufgetreten und es war am Ende nicht genug, aber das jetzt nur auf die Spieler abzuwälzen, bin ich nicht so Fan von.
Ja, ist eben Conte, ne? Ich denke, er wird sich dort auch nicht mehr verändern. Das bleibt, glaube ich, einfach so, wie es ist. Er wird immer viel auf seine Spieler abwälzen. Wenn sie Erfolg haben, sind alle zufrieden. Wenn nicht, dann ist die Aufregung groß. Aber ja, deswegen mögen wir auch diesen Typen, glaube ich, auch alle ziemlich gerne. Ich würde sagen, genug über United gesprochen. Wir gehen zu den anderen Roten und zwar nach Liverpool. Die hatten ja letzte Woche oder vor einigen Tagen, besser gesagt, ein richtig großes Ausrufezeichen gesetzt durch den Erfolg gegen Pep und Man City. Jetzt gab es hier eine kleine Luftveränderung. Der Gegner hieß nicht mehr Man City, nein, er hieß West Ham United und David Moyes war der gegnerische Trainer. Und Liverpool wieder mal mit einer sehr veränderten Startelf. Und ein Mann, der nachher Mann des Spiels wurde, hat auch wieder von Anfang an gespielt.
Ja, lass uns kurz auf die Aufstellung schauen, bevor wir ins Spiel reingehen. Es ist mittlerweile wirklich ein Rumpfkader. Also die erste Elf stellt sich fast von alleine auf. Sie haben diesmal wieder mit 2 Sechsern und eher 4 Offensiven gespielt. Also das scheint so ein bisschen das neue System zu sein. Da wollen sie nicht mehr mit den 3 Zentralen arbeiten wie die gesamten letzten Jahre. Diesmal ist der ein bisschen vorrückt, Fabio Carvalho, der die 3 vorne mit Firmino, Darwin Nunes und Salah unterstützen soll. Das ist vielleicht das Spannendste. Hinten Trent Alexander-Arnold wieder zurück, also keine schwere Verletzung. Tsimikas hat links angefangen, aber Robertson kam rein. Also da kann man ein bisschen grünes Licht geben. So die Viererkette mit Gomez und Van Dijk, das scheint wieder alles fit zu sein und alle sich in guter Form zu befinden. Auch Henderson in der Startelf. Aber eben Leute wie Fabinho, Curtis Jones, Elliott hatten dann erstmal wieder das Nachsehen. Und natürlich werden andere Leute noch schmerzhaft vermisst, wie zum Beispiel Diogo Jota, der einfach jetzt noch bis zum Ende des Jahres ausfällt, die WM verpasst. Ganz, ganz bitter. Aber naja, die anderen machen es vorne ganz gut, deswegen können sie es im Moment noch verschmerzen. Vielleicht noch ganz kurz den Blick auf die andere Seite. West Ham war jetzt noch nicht ganz so häufig Thema hier, deswegen vielleicht mal ein bisschen grundlegender. Da sieht es nämlich so aus, dass sich doch West Ham sehr namhaft verstärkt hat mit Scamacca, der aus Italien kam, Pablo Fornals, einfach gute Spieler, die auch neu dazugekommen sind. Wir haben mit Downes noch einen Neuzugang, der ein bisschen unterm Radar läuft, ist der 3. im Mittelfeld neben Rice und Suchek. Das ist immer der Fall, wenn sie ein bisschen defensiver spielen, war diesmal da einfach, um das Zentrum zu schließen. Dafür vorne eben mit Bowen und die 2 Neuzugänge, die ich erklärt habe, so ein bisschen das Dreier-Trio, womit sie kontern wollen. Sie wollen hinten gut stehen. Kehrer, der auch seit seinem Wechsel eigentlich immer eine feste Größe ist in der Mannschaft. Johnson auf der rechten Seite, der zuletzt immer mehr den von dir so gefürchteten Zufall, Wladimir Zufall, verdrängt. Einfach eine sehr robuste Mannschaft, eine gute Mannschaft, die auf Konter setzt. Allerdings die Standardstärke diese Saison noch ein bisschen vermissen lässt, weshalb sie auch nur auf dem 13. Platz steht, aber trotzdem eine ganz eklige Mannschaft, wenn sie einem gegenübersteht.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, aber es kam gerade eine große Neuigkeit rein, die wir noch ganz kurz besprechen sollten, weil es echt ein großes Ausmaß, glaube ich, annehmen könnte. Und zwar hat der renommierte Journalist Fabrizio Romano auf Twitter verkündet, dass Cristiano Ronaldo nicht Teil des Teams von United sein wird im nächsten Spiel gegen Chelsea. So hat United wohl offiziell kommuniziert. Cristiano Ronaldo wird nicht Teil sein vom Manchester United Team für das Spiel am nächsten Samstag gegen Chelsea. Der Rest des Teams ist vollkommen konzentriert und bereitet sich auf das Spiel vor. Also anscheinend gab es dort eine Suspendierung von CR7 nach seinem Abgang aus dem Old Trafford. Das sind jetzt wirklich Breaking News, die jetzt gerade reingekommen sind während der Aufnahme des Podcasts. Deine erste Reaktion?
Okay, ja, sehr spannend. Erstmal danke für die brandneue News. Ich muss sagen, ich habe damit gerechnet, dass es Konsequenzen gibt. Und ja, wenn man es dann ganz durchdenkt, dann ist es nur logisch, dass es eine Suspendierung ist. Weil wie willst du sonst richtig umsetzen? Ich glaube, Geldstrafen und Co., das wäre einfach albern. Ich kann's nachvollziehen. Vielleicht dein erstes Bauchgefühl, hättest du es genauso gemacht?
Ich finde es richtig groß, muss ich sagen. Deswegen habe ich es jetzt auch extra sofort reingeschoben hier, weil ich glaube, dass es langsam das Ende sein könnte, das richtige Ende von CR7 bei United. Ich kann mir einfach schwer vorstellen, dass er jetzt nochmal ins Team reinkommt, nach diesem Vorfall und seiner Suspendierung, die es ja wohl zu sein scheint. Ich denke, das war ein Schritt, der fast unausweichlich war. Ten Hag darf sich solche Sachen einfach auf Sicht nicht gefallen lassen, weil es ja auch seine ganze Autorität im Team untergräbt, wenn ein Spieler, egal wer es ist, einfach während des Spiels die Biege macht und abhaut. Und ich denke, ja, natürlich eine drastische Entscheidung von United, einem so verdienten Spieler wie CR7 jetzt eine solche Suspendierung aufzuerlegen. Und wie gesagt, ich kann mir schwer vorstellen, dass es da jetzt nochmal eine positive Wendung geben wird. Aber ja, mal gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Und ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zum Spiel, wo wir gerade waren. Und zwar zum Spiel der Reds gegen West Ham United.
Genau. Dann danke erstmal für die Einschätzung und vielleicht fangen wir direkt an mit dem Spielverlauf. Liverpool kam nämlich sehr gut ins Spiel. Sie setzen diese positive Einstellung, die sie zuletzt erhalten haben, weiter fort. Und dann nach ein paar Chancen war es Darwin Nunez, der mit einem super Kopfballaufsetzer in den Winkel das 1:0 besorgt. Flanke von Tsimikas und da zeigt er mal, was er kann. Diese Physis, diese Stärke, da ist er einfach richtig gut. Hatte auch in der Folge noch zwei gefährliche Abschlüsse. Einmal gegen den Pfosten und einmal dann überhastet abgeschlossen. Aber ja, insgesamt vielleicht der auffälligste Mann, vor allem in der ersten Halbzeit, schon stark gewesen. West Ham zu passiv, hatten nicht so richtig den Zugriff, konnten aber das Spiel eben noch offen halten, weil Liverpool vorne nicht eiskalt war. Das, ja, war das Einzige, was man eigentlich positiv noch ja, konsternieren kann. Dann gab es aber noch in der ersten Halbzeit die ganz große Chance auf den Ausgleich, so ein bisschen aus dem Nichts. Es gab nämlich einen Elfmeter, weil Jarrod Bowen von Gomez sehr, sehr ungestüm im Strafraum getackelt wurde, so halb hoch ist er so reingesprungen mit der Hüfte. Sah sehr, sehr unelegant und also ein bisschen paradox aus, aber es gab am Ende Elfmeter, aus meiner Sicht auch zu Recht. Der Gefoulte schießt, Jarrod Bowen und Alisson hält und Jarrod Bowen verschießt. Sehr, sehr bitter und ja, ich glaube, wenn du so Chancen liegen lässt, in der zweiten Halbzeit war dann auch nicht mehr viel zu holen, dann wird es einfach schwierig, auswärts beim
Ja.
Anfield. Ja, machst du nix.
Aber ein nächster Talking Point jetzt von mir schon. Hast du gesehen, was Van Dijk mit dem Elferpunkt gemacht hat?
Nee.
Er hat richtig die Runde gemacht auf Twitter. Und zwar in dem ganzen Prozess, Elfer ja oder nein, hat sich Virgil van Dijk einfach mal mir nichts, dir nichts auf den Elferpunkt gestellt und ihn etwas malträtiert mit seinen Stollen. Fand ich eine ganz, ganz unschöne Szene. Hat man in der Bundesliga in den letzten Jahren ab und zu mal gesehen. Das macht es aber kein Stück besser. Ich finde, das ist höchst unsportlich. Und ich denke, wenn Van Dijk irgendwann mal einen Elfer schießen sollte und einer trampelt vorher auf dem Elferpunkt rum und dann verschießt er nachher, wäre er auch nicht so glücklich. Jetzt ist Bowen nicht ausgerutscht, aber ich finde, wenn sowas dann auch aufgezeichnet wird, das ist immer sehr, sehr unsportlich.
Wie würdest du das ahnden als Schiedsrichter?
Das ist echt eine gute Frage. Also ich will jetzt nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber ich finde, das ist einfach eine extreme Unsportlichkeit. Und wie Unsportlichkeiten im Fußball ja bestraft werden, das wissen wir beide.
Okay, also ich würde da mit einer gelben Karte gehen. Ich glaube, das wäre eine faire Lösung. Aber ja, Fakt ist, muss nicht sein. Ich glaube, Marvin Hitz war es in der Bundesliga. Ist
Ja.
natürlich mehrmals vorgekommen, aber ich glaube, er hat damit angefangen. Und auch dort wurde Elfmeter, meine ich, verschossen oder
Ja,
daneben
ja.
gesetzt auf jeden Fall.
Ja.
Also ja, scheint jetzt auch nach England rüber zu schwappen. Muss nicht sein, aber naja. Ich glaube, er hätte ihn so oder so nicht verwandelt. Deswegen können wir da auch einen Punkt hintermachen. Vielleicht ein bisschen Einordnung. Lass uns mal mit einer Personalie anfangen, die jetzt natürlich wieder ganz groß im Fokus steht. Und das ist Darwin Nunez. Hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, war physisch stark, hat das Kopfballtor gemacht, hat sich offensiv die Abschlüsse genommen. Auch à la Luis Suarez hat er mal einen irgendwie aus 30 Metern Volley aufs Tor genagelt. Also hat echt Spaß gemacht. Jetzt die Frage, was hältst du von ihm? Glaubst du, er ist angekommen? Bist du Fan?
Also, ob ich jetzt Fan bin, weiß ich noch nicht. Wir haben uns letztens nach dem City-Spiel auch mal kurz über ihn unterhalten, glaube ich, aber nicht on air. Und das war nun mal echt häufig, ja, da haben wir schon vernichtende Sachen gehört, ne? Also, dass er da echt Situationen vergeben hat und verschludert hat, 3 gegen 1, er alleine vor dem Tor und er macht nichts draus. Das sind eben Situationen, die kann man noch nicht ganz ausradieren. Trotzdem, die Zahlen habe ich letztens auch gesehen, die sind eigentlich gar nicht so schlecht, weil er leistet ja echt viel für Jürgen Klopp und das Team. Er macht viele Meter, hat auch viele Abschlüsse und wird häufig gefährlich für das Team, ist ein guter Fixpunkt. Jetzt sind eben noch nicht ganz die Tore da, was aber auch daran liegt, dass er eben dummerweise gesperrt war. Und wir haben es ja damals auch schon gesagt, er hat sich einfach selber damit einen Bärendienst erwiesen, mit seinem Kopfstoß damals. Wenn es den nicht gegeben hätte, bin ich sicher, dass er jetzt schon 2 bis 3 Tore mehr auf dem Konto hätte. Und dann wären die Zahlen auch sehr annehmbar. Jetzt gerade kommt auf jeden Fall besser rein. Ich bin noch nicht der riesige Fan, aber ich muss schon sagen, den Kopfball zum Beispiel hat er hier sehr gut gesetzt.
Ich würde es auch so ein bisschen trennen in der Bewertung. Ich finde dieses Physische, was er als Spielertyp mitbringt, super stark, passt auch rein, bringt viel Energie mit, sucht viele Abschlüsse, ist einfach so ein bisschen der Fixpunkt, du hast es gesagt. Aber also als Fußballfan mag ich ihn nicht. Also nicht so richtig auf jeden Fall. Ich finde die Entscheidung, die er trifft auf dem Platz, das wirkt immer sehr, sehr hitzig, sehr unüberlegt, impulsiv. Er hat immer nur die Augen auf den Ball, sucht sich dann die Abschlüsse. Und finde ich, hat nicht so das ganze Spiel im Blick. Also gerade wenn du Firmino neben dir rumlaufen hast, da fällt es einfach auf. Ja, Roberto Firmino für mich so ein Spieler. Ich liebe es, ihm zuzugucken, weil er einfach das Spiel verstanden hat. Zumindest sehe ich das so. Ja. Er trifft extrem starke Entscheidungen, hat immer einen guten ersten Kontakt, sieht immer, wenn jemand im 16er besser steht. Und da ist Nunes eben so ein bisschen der Gegenentwurf. Man kann vielleicht sagen Richtung Haaland, aber dafür ist er dann eben nicht gut genug, zumindest aktuell. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, also ich mag ihn so als Spielertypen nicht. Spielintelligenz, finde ich, ist noch sehr viel Luft nach oben. Mhm. Und wenn dann eben so Aktionen wie die rote Karte dazukommen, ist es ein schwieriges Gesamtpaket. Trotzdem glaube ich, dass er Liverpool gerade aktuell gut tun kann. Ja. Ich habe einen Ball gesehen, wo Thiago den über 30 Meter schlägt und er dann eben schnell ist, 1 gegen 1, Körper reinstellt, Abschluss sucht. Das sind so Sachen, die kann der richtig gut. Aber ein kompletter Spieler ist es für mich definitiv nicht.
Ja, ich finde auch sein Preisschild, das wiegt einfach schwer, glaube ich. Das konnte er sich nicht aussuchen, vollkommen klar. Aber wenn du nochmal so viel Geld kostest, dann erwarten auch viele Leute einige Sachen von dir. Er hat hier das Siegtor geschossen, dürfen wir auch nicht vergessen, und seinem Team somit 3 Punkte beschert. Aber das Allround-Game, also vor allem dann eben diese Entscheidungen in Millisekunden, spiele ich jetzt ab oder mache ich selbst, da ist ein gewisser Killerinstinkt häufig gar nicht mal schlecht, also es selber zu probieren. Habe ich letzte Folge auch mal ganz kurz schon gesagt. Aber in so offensichtlichen Situationen, wo es wirklich 3 gegen 1 ist, dann musst du immer auf deine Kollegen schieben, den Ball, und darfst dann nicht selber versuchen. Aber ich denke mal, das kommt auch mit der Zeit und mit der neuen Umgebung. Und hier ist er also der Matchwinner. Ja, es war die englische Woche und deswegen ist der Rhythmus ja gerade auch bei uns ein bisschen überladen. Und deswegen sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, wir müssen heute nicht 1:10 hier erzählen, weil wir dann ja auch schon in 3 Tagen wieder erscheinen, haben jetzt für euch hier die 2 Spiele mal besprochen. Und ich würde sagen, wir gehen dann in den Überblick der Spiele in dieser englischen Woche und wir werden sicherlich noch 2, 3 interessante Dinge hier besprechen. Den Anfang hat gemacht Brighton gegen Nottingham, dort gab es ein 0:0. Crystal Palace schlägt Wolverhampton mit 2:1 und das nach Rückstand. Patrick Vieira hat da echt eine Mannschaft mit starker Mentalität geformt. Bournemouth unterliegt zu Hause dem FC Southampton mit 0:1, ein sehr spannendes Ergebnis. Bournemouth, die Mannschaft gewesen, die seit ihrer 0:9 Pleite gegen Liverpool nicht mehr verloren hatte. Und hier kommt es also zum Ende dieser Serie zu Hause gegen Ralf Hasenhüttl, der ja auch unter massivem Druck stand, seinen Job zu verlieren und hier also einen wichtigen Dreier landet. Meinst du, er hat sich damit jetzt nochmal deutlich mehr Zeit rausgekauft?
Ich glaube schon. Also ich glaube, das ist ein ganz ekliges Spiel auswärts gegen ein so formstarkes Team. Natürlich haben sie hier ein bisschen Glück gehabt, treffen früh. Aber ich gönn's dem Ralf doch sehr und er scheint noch ein paar Wochen uns erhalten zu bleiben auf jeden Fall.
Der Ralf, das freut uns doch alle. Liverpool schlägt West Ham zu Hause mit 1:0. Brentford und Chelsea trennen sich im London Derby mit 0:0. Und dort ist jetzt auch meine Überraschungsfrage an dich zu verorten. Und zwar gab es dann vor dem Spiel, ich glaube, nee, den Anbieter weiß ich gar nicht mehr, ich habe es nachher nur im Internet gesehen, dann waren nämlich beide Trainer vor dem Spiel im Interview zusammen und hat einfach der Moderator etwas sehr Spannendes gemacht. Und er hat Graham Potter gefragt, Nee, hat Thomas Frank zuerst gefragt, ob er nicht eine Frage an Graham Potter hätte, vor dem Spiel. Eine sehr spannende Geschichte, wenn dann auf einmal Trainer anfangen, sich gegenseitig zu fragen vor dem Spiel. Und dann hat Thomas Frank Potter einfach gefragt, warum er immer so viele Wechsel vornimmt. Was hältst du generell von diesem Konzept, dass sich Trainer gegenseitig befragen?
Ja, total witzig. Also es ist so ein bisschen, als würden sich Politiker gegenseitig Fragen stellen. Ich hätte trotzdem Angst, dass dann so ausweichende Antworten rauskommen. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt ehrlich gewesen wäre. Was war denn die Antwort von Potter?
Es war schon so ein bisschen oberflächlich, sage ich mal. Also Frank, das ist ja ein absoluter Fußballexperte. Und die Antwort wird ihn jetzt sicherlich nicht irgendwie erfüllt haben. Potter meinte einfach, ja, wir haben eben die Breite des Kaders und wir passen uns eben immer an auf den Gegner und so weiter. Also da kam jetzt nichts Überraschendes. Die Gegenfrage kann ich auch kurz schildern. Die lautete dann nämlich von Potter an Frank, was der größte Unterschied wäre zwischen Championship und Premier League. Das ist schon ein bisschen arrogant, habe ich mir kurz gedacht. Ne? Also du bist dann Trainer von Chelsea und fragst dann einen Trainer, der jetzt auch schon echt gut performt hat in der Premier League, was denn so unterschiedlich ist zur zweiten Liga. Nee, aber dann
war die Antwort?
Ja, eine Standardantwort von wegen, ja, es ist viel dynamischer, viel schneller und der Rhythmus und so weiter. Also nichts Weltbewegendes, aber fand ich ein sehr spannendes Format. Newcastle schlägt Everton zu Hause mit 1-0. Newcastle macht in St. James' Park gerade so richtig zur Festung, habe ich das Gefühl, ne?
Ja, sie sind sehr gut drauf. Ich bin sowieso Fan von ihnen. Also obwohl jetzt vorne eigentlich meistens die richtig großen Namen fehlen. Über Sir Maximin müssen wir, glaube ich, nicht mehr reden. Was der individuelle drauf hat, ist irre. Aber auch ohne ihn, es läuft einfach richtig gut. Das ist eine Mannschaft, die funktioniert. Hinten stehen sie gut, sind eklig. Und dann jetzt auch so Teams wie Everton zu schlagen, die ja auch formstark gewesen sind, echt gut. Und sechster Platz, ich glaube, da können nicht so viele meckern.
Auf jeden Fall. United schlägt Tottenham mit 2-0. Und später am Abend noch Fulham gegen Aston Villa. Ich bin sehr gespannt. Und Leicester hat Leeds zu Gast. Dann kommen wir einmal zu deinem Spieler des Spieltags.
Sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich damit ein Novum aufstelle, aber auf jeden Fall nehme ich einen Spieler von einem Team, das verloren hat. Du wirst es dir schon denken können. Ich nehme natürlich Hugo Lloris, der einfach phänomenal gehalten hat. Ich finde, das kam selbst in unserer Analyse noch zu kurz. Er hat 5-6 Mal 100%ige Chancen ausgeräumt. Natürlich liegt das auch daran, dass Rashford beim Schießen den Kopf nicht hochnimmt und einfach drauf drischt, aber trotzdem musst du die erstmal halten. Die kommen natürlich dementsprechend fester aufs Tor. Und nicht nur das, sondern insgesamt, was der für das Team geleistet hat, war irre. Ich würde einfach mal sagen, wenn da ein Durchschnittstorwart steht, dann verlieren sie das Ding 5-6-0 und er hält sie drin, zeigt, dass er richtig wichtig ist. Und ich gönne es ihm auch sehr, einfach auch menschlich, weil er so oft in meinen Augen auch zu Unrecht kritisiert wurde. Er stand sehr hart in der Kritik, nicht nur in den englischen Medien, sondern auch im eigenen Club. Also seine Nummer-1-Stellung hat er schon öfter mal gewackelt und jetzt, ja, so eine Leistung freut mich einfach für ihn persönlich.
Ja, er war einfach echt überragend, vor allem in dieser ersten Halbzeit. Wahnsinn. Ich habe mal einen etwas anderen Spieler genommen, und zwar Wilfried Zaha von Crystal Palace, die ja hier, wie gesagt, gewonnen haben gegen die Wolves. Und Zaha eben auch nachher mit dem Siegtor zum 2-1. Und ich finde Zaha einfach einen extrem, extrem faszinierenden Spieler. Ist schon 29 Jahre alt, aber ist schon so lange bei Palace. Seit 2015 haben ihn damals für 4 Millionen Euro verpflichtet von Manchester United. Also echt ein Bargain, wie man in England sagt. Und ja, schon wieder 5 Tore gemacht diese Saison. Der absolute Lebensversicherer quasi von Patrick Vieira, da bei Crystal Palace. Und ich denke, er ist ja auch der Spieler, über den so am meisten außerhalb der Big Six immer geredet wird, in puncto, müsste er nicht eigentlich bei einem Big Six-Verein schon lange spielen? Jetzt ist er eben auch nicht mehr der Jüngste, aber anscheinend macht es ihm einfach riesig Spaß bei Crystal Palace, ne?
Ja, 273 Spiele, 66 Tore für Crystal Palace. Ich glaube, dass der sich wohlfühlt, ist gar keine Frage. Ich finde es trotzdem immer schade. Ist so ein bisschen das Grealish-Ding. Hätte Grealish jetzt bis zum Ende seiner Karriere bei Villa gespielt, hätte sich auch jeder gefragt, was wäre gewesen, wenn. Ja. Er ist den Schritt jetzt gegangen, Zaha bisher nicht, obwohl er zahlreiche Angebote gehabt haben muss, allein aufgrund seiner Leistung. Diese Frage wird immer irgendwie im Raum sein, vielleicht kommt der Wechsel noch, aber ja, ich hätte ihn schon gerne auch mal auf dem Top-Niveau gesehen, vielleicht mal Champions League und Co. Ja. Mal schauen, ob das noch kommt.
Also Leute, das war also dieser 12. Spieltag. Wie gesagt, 2 Spiele kommen noch. Auf das eine bin ich natürlich sehr gespannt. Ich mache es mir auf jeden Fall gemütlich. Unseren neuen Partner NordVPN kennt ihr ja schon. Wie gesagt, geht einfach mal in unsere Folgenbeschreibung oder die Podcast-Bio. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das hat einfach nur Vorteile für alle Beteiligten. Und ja, ich würde sagen, dann hören wir uns nach dem folgenden Wochenende wieder. Bis dahin folgt uns auf Instagram, auf Spotify und natürlich auch auf Twitter. Und habt eine wunderschöne Zeit.
Ich freue mich drauf. Schaut Fußball und ciao, ciao.